Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien in unserer Staffel Neubau. Wie ihr schon wisst, ja, geht es in dieser Staffel um den 7. Bezirk. Und nach einem Überblick haben wir den kleinsten Bezirksteil, nämlich Alt-Lerchenfeld besucht. Und anschließend waren wir im Schottenfeld. Und jetzt geht es von den Feldern in den Bau, nämlich in den namensgebenden Neubau. Aber bevor wir losgehen, möchten wir noch einen ganz besonderen Gruß aussprechen, nämlich wir möchten dem Podcast Erklär mir die Welt alles Gute zum 7. Geburtstag wünschen, denn der wurde am 28. März gefeiert. Happy Birthday.
Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Andreas Sator hat ja, wie wir auch 2018, angefangen mit seinem Podcast.
Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, als Andreas damals den Podcast entwickelt hat. Das war dann, wir haben uns damals schon kennengelernt, im Fium und so. Und das war so in der Podcast-Szene eine echte Pionierstimmung. Und wie er das Konzept vorgestellt hat, das war von Anfang an einfach total gut, welche Welten da eigentlich erklärt wurden. Und das hat sich ja in den letzten 7 Jahren weiterentwickelt. Also da gibt es zum Beispiel eine Folge von einer LKW-Fahrerin, die Einblicke in das Leben unterwegs gibt, oder einen Anthropologen, der von seiner Reise in den Dschungel in Thailand und über das Jäger- und Sammlervolk, mit dem er da gelebt hat, berichtet. Das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, und wir haben dann ein wenig später auch angefangen zu berichten, heute über Wien.
Genau. Und ja, das war immer von Anfang an ein total guter Austausch und der ist auch zwischen diesen Podcasterinnen geblieben über die Jahre und diese Verbundenheit ist total schön. Und ja, ich freue mich, dass der Andreas und mittlerweile sein Team das Podcast-Leben so leben und aufgebaut und ausgebaut haben und auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass Podcasts so bekannt und beliebt geworden sind. Das finde ich sehr schön.
Ja, und wie feiert eigentlich Erklär mir die Welt?
Ja, also Erklär mir die Welt hat 7 Spezialfolgen zum Geburtstag herausgegeben für 7 erfolgreiche und aufregende Jahre. Die erste ist eben direkt am Geburtstag am 28. März online gegangen und die 7. am 3. April, also vor kurzem. Und auch da gab es wieder mal coole und interessante Einblicke und Erklärungen der Welt.
Ha, die hören wir uns aber bestimmt an.
Ja, sicher hören wir uns die an, claro. Und ja, also hört die Geburtstagsfolgen von Erklär mir die Welt und die anderen sowieso überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, wir wünschen nochmal alles Gute.
Ja, wir wünschen wirklich alles Gute. Und wie feiern wir dann unseren 7. Geburtstag? 7., ich sage ja auch schon 7. Unseren 7. Geburtstag.
Das ist wegen dem Bezirk.
Im ja. Sommer.
Ja, mal schauen. Aber vielleicht erklärt uns ja Andreas, wie man eine Podcast-Geburtstagsfeier schmeißt. Ich glaube, das machen wir dann einfach und hören uns das an.
Sehr gut.
Ja, alles Gute und
alles Gute.
Ja, und vom 7. Geburtstag gehen wir jetzt in den 7. Bezirk und ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erklär mir Wien, kann man was schon sagen.
Wir sind ja keine Plagiatoren.
Nö. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Okay, also, wir sind im 7. Bezirk. Es ist der wieviel größte? Ist es der kleinste? Ist die Josefstadt?
Drittgrößte.
Der
drittkleinste natürlich.
Der drittkleinste und der drittteuerste, oder?
Der drittteuerste wohnungsmäßig, ja, nach der inneren Stadt und der Leopoldstadt sind die Wohnungen dort. Am teuersten.
Mhm. Wo ungefähr kann man das sagen?
Also wo sie am teuersten sind?
Ja, wo im 7. Ist rund um die Neubaugasse, über die wir heute
ganz
sprechen?
Ganz sicher, ja. Rund um, so wie du mir erzählt hast, dass es in einem Haus, über das ich auch kurz reden will, im Hof oder im Garten hinten ein kleines
Extra-Häuschen gibt.
Extra-Häuschen
gibt. Haus im Haus.
Also ich stelle mir vor, dass das nicht sehr preisgünstig sein wird. Würde, wenn man es kaufen könnte.
Ja, aber vielleicht ist auch nicht zu viel Licht, man weiß ja nicht.
Ja.
Braucht man irgendwie alles nicht.
Aber dazu zu sagen ist, dass der 7. Bezirk ja einer ist, der sehr viele denkmalgeschützte Objekte hat und sehr viele Biedermeierhäuser, auch noch ganze Ensembles und so weiter, auch historistische natürlich, aber auch doch etliches, was im 20. Jahrhundert
Ja, ich habe das eh schon erwähnt von meinem Freund Florian, der in einem so einem Biedermeierhaus, einem Adaptierten wohnt und wo jetzt ein Bauspekulant versucht, das irgendwie abreißen zu lassen, indem er etwas fragwürdige Praktiken anwendet am Dach. Also ich glaube auch, dass es Spekulation ist. Aber diese Häuser aus dem 20. Bezirk, aus dem 20. Jahrhundert, wo gibt es da ein Beispiel?
Ja, dieses Beispiel eben, in das du dann eigentlich eingestiegen bist mit dem Gartenhaus.
Mit dem Gartenhaus eingestiegen.
Jetzt aber zu, vorhin. Der Vorbesprechung, genau. Ja. In der Hermanngasse ist Junghanshaus, wenn das wer kennt.
Ja.
Und zwar auf der linken Seite, wenn man von der Westbahnstraße Richtung Seidengasse geht.
Mhm.
Das ist so eine Art Deko-Stil. Mhm. Groß steht groß Junghans drauf.
Also die ist, Uhren?
Ist auch
schöne Uhren.
Daher. Und das ist gebaut worden, der Architekt war der Ernst Eppstein. Und dieser Ernst Eppstein ist deswegen ganz interessant, weil er auch am Loshaus mit geplant hat, sozusagen am Michaelerplatz Loshaus. Also das ist wirklich, es scheint relativ rezent restauriert worden zu sein oder renoviert zu sein. Also es ist wirklich ein Schmuckstück, das Haus.
Na, das ist auch innen total schön. Ich war da mal zum Yoga. Was man halt so macht im 7. Bezirk.
Was man macht, entweder Bauchtanzen oder Yoga. Was auch immer.
Das ist ein bisschen weiter unten dann bei der Neugebaugasse. Vielleicht die Bauchtanz-Ausstattung.
Kaiserstraßen.
Ja, genau.
Egal, sei es.
Nein, aber die Ausstattung fürs Bauchtanzen.
Ach so, ja, genau.
Ja, wir erklären das gleich nochmal, was das heißt.
Ja, und wenn man dann ein Stück weitergeht, würde man, wenn es das noch gäbe, auf das Haus stoßen, Seidengasse, wo der Kurier lange Jahre drinnen war.
Da habe ich mein erstes Praktikum gemacht.
Ja, ist ganz, ganz bekannt, der Ort sozusagen. Auch deswegen, weil dort nach dem Krieg die erste unabhängige Zeitung wieder gegründet wurde.
Neues Österreich?
Das Neue Österreich, genau.
Mit dem Hugo Portisch, war der nicht da dabei?
Ja, ja, ich glaube schon. Aber vorher im Krieg ist der Völkische Beobachter dort.
Das ist nicht so gedruckt worden.
Nicht so lustig. Und daneben war das Studio vom Sender Rot-Weiß-Rot.
Also dem Vorläufer von den ORF-Radios.
Ja, der aber dann aufgehört hat, wie die Besatzung, die amerikanische, abgezogen ist.
Und daneben ist ja auch der Keller der Kirche, in der wir beide miteinander schon gechort haben.
In der Lindengasse.
Ja, ist parallel.
Evangelische Kirche. Ja, wunderbar. Wieso ist dann eigentlich nie gekommen zu dem Martin Luther King?
Ah ja, wegen Corona.
Wegen der Pandemie. Ist vielleicht eh besser. Okay. Dann, wenn man also links geht, ist dieser Durchgang.
Entschuldigung.
Von dort ist ein Durchgang, und zwar von der Seidengasse in die Neubaugasse.
Genau, den kenne ich so, und das ist eigentlich ganz lustig, ja.
Und dieses Haus erwähne ich deswegen, weil das auch ein Sanierungsbau ist. Da haben wir schon, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Das war im Schwarzen Wien, wie man es nennt, also zwischen 33 und 38, war die Philosophie des Ständestaats oder der Austrofaschisten, dass man Wien zu einer Verkehrsstadt macht.
Ja, das haben sie immer noch, diesen Anspruch.
Ja. Und die eben Häuser, die im Weg stehen, alte Häuser sind weggerissen worden.
Ja, und wer braucht schon Wohnraum?
Und sind, Wohnraum ist...
Wohnraum, du willst ja was anderes erzählen, Entschuldigung.
Ist schon geschaffen worden, aber eben, es ist auch dem Autoverkehr Straßen verbreitert und so weiter. Und das ist einer dieser Sanierungsbauten, die alle irgendwie ein bisschen ähnlich ausschauen.
Also du meinst, dass dieser Durchgang ist dem geschuldet, dass da, damit die Autos durchfahren können oder so?
Nein, das hat sich halt ergeben. Nein, das ist sicher die Neubaugassen verbreitert worden.
Ach so.
Und man kommt dann in der Neubaugassen raus und ist jetzt auf den Teil, auf den du eigentlich nicht angespielt hast.
Weil mit der Bauchtanzgruppe?
Weil ich finde ja, die Neubaugassen ist so geteilt. Ich weiß nicht, ob du das auch findest.
Ja.
Ein bisschen von der...
Kommt drauf an, wie du es meinst, aber grundsätzlich finde ich das auch. Ich finde, also die zwei Teile zwischen Marie-Hilfer-Straße und Westbahnstraße unterscheiden sich zwischen Westbahnstraße und Burggasse.
Genau, der erste Teil, Marie-Löfer-Straße, ist seriös sozusagen für Geschäfte halt. Ja. Geschäftsstraße.
Teuer. Schick, cool, interessante Geschäfte, ja. Tolle Brillen und wunderbare Klamotten. Und
sind dort.
Ja, finde ich auch.
Und
ja.
Auf der anderen Seite ist es eher hippiemäßig. Also ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man heute überhaupt noch Hippie sagt.
Ich glaube schon.
Aber
also so, du meinst, dass dann diese ganzen indischen Shops sind und so.
Indische Shops, es riecht nach Räucherstäbchen und anderen Dingen, die man rauchen kann. Und ja.
Little India.
Ja, möglich, dass man Little India
ja,
sagt.
Ja, und so ein, ja.
Allerdings ist auch der Schnitzelwirt dort, wenn ich so nachdenke.
Ja, und eine Aida, die total nett ist.
Ja, na, die ist schon fast wieder gut.
Und diese ganzen Pizza-Dinge, diese Hippen jetzt.
Ja, also es ist ein bisschen geteilt. Aber weil du sagst Klamotten, möchte ich gleich erwähnen, ein Geschäft, das zwar nicht mehr gibt, aber das gegründet worden ist nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Tex Hages.
Tex Hages. Ich nehme an, also Textil, aber was war das Besondere daran?
Ja, erstens einmal war es sehr preisgünstig und zweitens konnte man Gewand auf Raten kaufen.
Das ist ein
Rasenzahn.
Aha. Ich meine, das gibt es ja jetzt auch.
Ja, gibt's jetzt ja es war damals fast, glaube ich, also nein, der Tex Hages.
Habe ich noch nie gehört.
Na, der also, Tex Hages war, wir haben bestimmt etliche Hörer, die heute vielleicht nicht mehr so jung sind wie du, noch kennen, wobei es hat ihn gegeben bis in die frühen 2000er Jahre, also 0er Jahre. Mhm. Und dann ist er von der Neubaugasse gezogen ins Generali Center.
Auf der Marie-Löfer-Straße.
Und dann 2017 oder wann ist er endgültig in Konkurs gegangen. Mhm. Es hat dann 2 oder 3 Filialen noch in den Bundesländern gegeben, die sind aber jetzt auch erst vor relativ kurzer Zeit geschlossen
interessant.
Worden. Aber der Tex Hages war ganz einfach.
Haben Sie schöne Sachen gehabt oder komische Sachen?
Naja, komisch. Soweit ich mich erinnere, hat man schon gewusst, dass das da gesehen, dass, also es war halt jetzt qualitätsmäßig nicht der Hugo Boss oder keine Ahnung was oder Armani oder so.
Oder irgendwas. Wie hat der geheißen, der österreichische Designer? Adelmüller. Adelmüller.
Naja, der Adelmüller hat ja Damenmode gehabt. Naja, gut, das hat
whatever. Überhaupt nicht.
Gut, und in der Neubaugasse waren die Posamentierer zu Hause.
Für alle, die nicht wissen, was das ist, dieses schöne Wort sind so, bedeutet, sind, also Posamenten sind so Bordüren und Zierleisten und Kordeln und Quasteln und.
Genau, da war man Lust da hängen hat, der ist mit einer Posamentrie.
Verkleidet.
Der Traut verkleidet. Mhm. Ne? Und da gibt es einen noch, die Firma Peter, Karl Peters Söhne, ganz markant eigentlich, wenn man in der Neubaugasse geht.
Die sind doch sehr nett. Da habe ich mir was gekauft.
Und die haben sie jetzt auch auf Spieluhren.
Stimmt, die haben total nette Spiele. Also Kinder sieht man da auch gern.
Ja,
also oft, die das gern anschauen. So.
Also die sind nur recht sozusagen.
Das ist ein total nettes Geschäft. Ja, und gegenüber ist noch dieses Zuckergeschäft.
Ja.
Ja, und das Biergeschäft gibt es ja auch noch. Den, ist wurscht, aber...
Aha, das weiß ich wieder nicht.
Mastnack.
Mastnack?
Ja.
Papier?
Ja.
Also ich glaube Bier.
Ja, Biershop gibt es auch, aber weiter unten.
Ja,
nein, aber ist der wieder eingegangen? Ich weiß nicht.
Mastnack. Und dann hat es den Hintermeier gegeben.
Also Buchgeschäft.
Buchgeschäft. Hintermeier war in meiner Jugend nicht, aber in meinem Mittelalter, der war einer der ersten, der ganze Restbestände von Verlagen, von Kunstbänden, aufgekauft hat und dann billig verkauft hat. Also in jeder Bibliothek, zum Beispiel in meiner, stehen Längen an Bildbänden, die kein Mensch jemals angeschaut hat. Und das war also sehr billig.
Ja, Bildbände sind ja eigentlich sehr teuer normalerweise.
Das waren sie eben nicht.
Aha.
Also da gab es eine Skira-Reihe gegeben, die also sehr renommierte Reihe eigentlich damals war. Ich meine, man muss alles natürlich in Jahrzehnten zurückdenken. Da war der alte Herr Hintermeier dort. Und ich kann mich gut erinnern, es hat weiße Wochen gegeben.
Aha, was war da?
Da hast Bücher nach Kilopreis.
Ah, das Konzept ist ja auch wieder beliebt heute.
Und der Kilopreis war relativ niedrig.
Ja.
Und du hast gedacht, fein. Und dann hast du gewogen ein Buch und hast gesehen, was das...
Dass du ein Buch bekommst dafür.
So in etwa. Also die haben aber auch jetzt...
Aber clever.
Sehr vor kurzer Zeit, da haben die Kinder, glaube ich, haben das noch geführt, die aber jetzt auch schon in den mittleren 70ern sind.
Ach so.
Und also sagen sie... zahlt sich nicht mehr aus. Also zuerst hat es viele gegeben, die das
ich
auch
gemacht
haben.
Ich erinnere, in Salzburg hat es auch ein Geschäft gegeben.
Ja, hat es bei dem Durchgang von der Sebastian-Hafner-Gassen, glaube ich. Oder zumindest ist da ein Buchgeschäft, der
Sebastian
so...
Sebastian-Hafner-Gassen. Sigmund-Hafner-Gassen.
Ah, Sigmund-Hafner-Gassen, Entschuldigung.
Ja, das,
am Durchgang
zum Durchgang. Nein, das ist ein... das ist der... nicht Hintermeier.
Ah, ist kein Hintermeier.
Aber stimmt, nein, das stimmt, der ist auch ein Hintermeier. Stimmt, am alten Markt.
Aha, ja.
Wurscht, also, weil der auf der anderen Seite ist das Buchgeschäft, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Das okay. Die älteste Buchhandlung Österreichs.
Aha, interessant. Na, ja. Ich werde sie bald wiedersehen.
Ich auch. Wer es zwischenzeitlich weiß, teile uns es bitte mit.
Ja.
Höllregel. So.
Ah, na, bitte.
Puh. Ja.
Gut.
Okay, also Tex Haggis und was waren da noch so?
Hintermeier. Dann ist, schräg wie so wie vom Hintermeier, war das Esterházy-Ballett bis ins 18. Jahrhundert. Die ist dann wieder abgerissen worden und Anfang des 20. ist da einer der ersten Stahlbetonbauten gebaut worden. Und da ist ein Theater reingekommen, die Wiener Freie Bühne hat das geheißen. Mhm. Oder Renaissance-Bühne, also nicht Renaissance-Theater, sondern Renaissance-Bühne. Das war so eine Bühne, wo viele junge Schauspieler angefangen haben. Der Hans Moser zum Beispiel, die Luzi Englisch, die Hansi Niese. Also die Hansi Niese habe ich nicht mehr erlebt, aber die beiden anderen schon.
Mhm. Von der Hansi Niese gibt es in Form von Volkstheater eine Büste.
Ja, genau, also bei der Straßenbahnstation. Und ihr Mann war der Josef Jarno und der war Direktor von dieser Bühne. Zwischen 38 und 45 sind so leichte Musestücke, die über die Kriegsjahre
hinweg getäuscht
haben, ja, kann man sagen. Und dann ab 1949 hat das der Paul Löwinger übernommen.
Von der Löwinger Bühne.
Hat dort die Löwinger Bühne etabliert.
Vielleicht erklären wir es doch noch ganz kurz, was das ist, weil das kennt auch, glaube ich, nicht jeder Mensch unter...
Ja. Na gut, egal. Die Löwinger Bühne war halt eine Bühne, die von der Zili Löwinger gegründet worden ist. Die war eine sehr strenge Chefin, die nach Wien gekommen sind und ursprünglich vor dem Krieg waren im Favoritner Kolosseum, das geheißen. Das war bei der Landgutgasse, jetzt ist ein neuer Bau. Und nach dem Krieg haben sie die eben in der Neubaugassen einquartiert und waren wahnsinnig bekannt. Das war ganz einfach Bauernschwänke. Mhm. Der Paul Löwinger war der Todl. Mhm. Das war der Chef dann und das war eben der Sohn von der Zili Löwinger. Und der hat immer den Todl gespielt. Der hat so Stirnfransen gehabt und, und hat ganz... Dann hat es gegeben die Sissi Löwinger, die... Ich weiß nicht, war die seine Tochter oder seine Schwester? Seine Tochter, glaube ich. Die mit dem Peter Rapp verheiratet waren. Dann hat es gegeben die Gucki Löwinger, die an der Volksoper gesungen hat. Dann hat es gegeben den Sepp Löwinger, der war immer der Großvater, der überhaupt kein Löwinger war, der ist halt irgendwie dazu. Und den
adoptiert worden.
Quasi adoptiert. Und die haben also haben einen enormen Zuspruch gehabt, dann sind sie ins Fernsehen gekommen. Jetzt im Übrigen haben sie etliche Sachen wiederholt worden. Und das war halt eine Zeit lang wirklich, die Löwinger Bühne war eine Bauernbühne halt. Mit lauter Schwenken, wo man sie...
Zu Charakteren und so.
Wo man sie ganz stark wundert manches Mal. Aber es war sehr beliebt. Das waren diese... Sachen. Und in diesem Renaissance-Theater, hat im Renaissance-Theater geheißen, Löwinger Bühne im Renaissance-Theater, da hat man auch ab 57 gespielt, hat das Theater an der Wien, Theater der Jugend, manches Mal rede ich am Blödsinn, das Theater der Jugend sich, also Stücke aufgeführt, kann ich mich noch erinnern.
Ja, es ist ja immer noch Theater der Jugend.
Jetzt ist komplett Theater der Jugend. Mhm. Aber damals sind eben Stücke fürs Theater der Jugend, hat man billige Abos gekriegt und ist eben in die Welt des Theaters.
Ja, also gibt es ja immer noch und das finde ich ganz toll, weil dadurch lernt man ja auch wirklich verschiedene Bühnen kennen und verschiedene Stücke und Inszenierungen. Super.
Ja, das ist eine gute Sache.
Für jedes Alter.
Und dort hat der Paul Löwinger dann, also dort in München eigentlich, aber von dort aus, von der Löwinger, er war eben der Chef von der Löwinger Bühne, hat er eine Filmfirma gegründet. Mhm. Und zwar hat er die nach seiner Frau benannt, die Elisabeth Kassen hat, und der hat Lisa Film.
Ah ja,
genannt. Weil das war in den frühen 60er Jahren und da waren so die Heimatfilme.
50er Jahre, 60er Jahre, ja.
Kannst du dich vielleicht erinnern?
Ja. Ja, ich meine, das waren halt so Filme. Ich habe da mal ein Seminar auf der Uni dazu gemacht, das war super spannend. Da ging es darum, wie eigentlich dieses Österreich-Bild wieder aufgebaut worden ist und wie quasi eine nationale österreichische Identität nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, die eben nicht auf der Nazi-Vergangenheit und nicht automatisch auf der Monarchie, der KK-Monarchie beruht, wenn man jetzt sie mal ausnimmt. Aber, ja. Aber es waren so Heimatfilme wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit der Alm und...
Ja, es waren auch teilweise aus München, also aus Bayern, aber es waren österreichische und wir haben lernen müssen, zum Tag der Fahne aufsagen müssen, Wildgansgedichte, wo sich der ewige Schnee spielt im Alpensee und so. Aha. Also Österreich war halt ist halt hervorgehoben, man hat auch Identität sozusagen aufbauen müssen vielleicht.
Ja.
Halt eine, die vielleicht nicht ganz der Wirklichkeit entsprochen hat, aber das ist jetzt
ein spannendes Forschungsfeld.
Thema. Jedenfalls war, wie der Löwinger diese Lisa-Film gegründet hat, das nicht mehr so aktuell.
Diese Heimatfilmgeschichte?
Diese Heimat, es hat nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat.
Mhm.
Da hat er einen jungen Kompagnon gefunden, den Karl Spies.
Mhm, der sagt mir sogar was, ja. Den Produzent.
Erst vor ein paar Monaten oder ein Jahr oder was gestorben.
Mhm.
Und der hat 50% übernommen an dieser Lisa-Film und dann die ganze Lisa-Film. Und der hat es eigentlich am Anfang wieder angefüttert sozusagen. Der hat ein bisschen sonderbare Filme produziert. Und zwar, es gibt einen, der hat geheißen Dornwittchen und Schneeröschen, einmal mit und einmal ohne Höschen.
Also okay, gut, das war anspruchsvoll.
Ja, und dann sind kommen die Uschi Glas-Filme,
ja, natürlich.
Roy Black,
Claro.
Und Schloss am Wörthersee.
Ja, genau, das war dann die Serie, aber das war natürlich toll.
Ja, war super.
Ja, das schaut man ja. Ja, wunderbar.
Ja.
Ja, aber wie ist das, und waren dann noch so andere, ich meine, wir haben jetzt neulich beim letzten Mal drüber geredet, über diese Fotografiegeschichten, die da in der Westbahnstraße sind.
Ja, das ist ganz interessant. Man weiß eigentlich nicht genau, warum sich das gerade dort entwickelt hat, aber war dort so ein richtiges Filmviertel.
Mhm.
Also alles, was mit Film zu tun gehabt hat, von der Kamera über Kulissen, wie du sagst, hat sie dort angesiedelt gehabt und auch kleine Büros, Verleihe und so weiter, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch.
Mhm.
Da hat es zum Beispiel den Karl Sokol gegeben, der ja an und für sich ein Widerstandskämpfer war, beziehungsweise... Ja, egal, der Karl Sokol war also sehr bekannt. Der hat nach dem Krieg Filmfirma gegründet.
Mhm.
Die hat er dort gehabt. Also die hat geheißen Neue Delta. Hat die geheißen Neue Delta-Film. Dann hat es einen Schönbrunn-Film gegeben. Dann hat es die Paula Wesseli hat gehabt, eine eigene Filmfirma. Mhm. Die haben sie alle dort interessanterweise angesiedelt.
Mhm.
Drum hat das Ganze eben...
Ja, ist ja eigentlich nach wie vor so, dass das ein bisschen eine kreative Menschen sich im siebten Bezirk ansiedeln, auch Film und so. Ja.
Ja.
Und angesiedelt haben.
Mhm. Und ich kann dann nur hoffen, dass sie sich was leisten können, weil ums Eck ist in der Mondscheingasse das alte Postgebäude.
Ja, die Mondscheingasse ist sehr schön, diese.
Diese Schramsen, da ist auch übrigens ein uraltes Biedermeierhaus, aber leider in einem sehr schlechten Zustand. Mhm. Auch so eigentlich vor Biedermeier, ich glaube, es ist sogar Ende 18. Mhm. Aber daneben ist eben das Postgebäude, das von einer Realitätenentwicklerfirma eben gekauft worden ist, von diesem Lukas Neugebauer. Und ausgebaut, oben Loft, ich glaube, das sind 7 Meter hoch und also ganz um einen irren Preis. Also für uns irre, es wird Leute geben, vielleicht ist es nicht so irre ist. Wobei ich nicht weiß, ob das jetzt weiterentwickelt wird, kann man nicht sagen.
Also in dem ehemaligen Postamt sind jetzt Luxuswohnungen.
Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie bezogen schon sind oder beziehbar sind, ich weiß es nicht.
Ja, und wenn man dann bei der Mondscheingasse rauskommt, dann kommt man zum 7-Stern-Platz. Mhm. Auch ein sehr netter Platz mit lustigen Lokalen und, und einem Theater.
Ja.
Das Kosmos-Theater.
Genau.
Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Das ist ja schon ein spezielles Theater.
Das ist ein feministisches Theater. Eigentlich ist es deine Abteilung.
Eigentlich ist es, ja. Ich meine, aber so genau kenne ich, bei Feminismus kenne ich mich ein bisschen aus. Und beim feministischen Theater, Kosmos-Theater, kann ich jetzt nichts über die Geschichte sagen, muss ich mal. Das musst du jetzt erzählen.
Es hat eine gewisse Barbara Klein gegeben, die in den 1990er Jahren gefunden hat, dass es eine Stätte geben muss, die nur für Künstlerinnen bestimmt ist, also wo Künstlerinnen sich ausleben können. Und zu der Zeit scheint, also ich meine, ich kann das nur aus der Genese sozusagen des Kosmos-Theaters entnehmen, das Rondel-Kino frei gewesen zu sein. Mhm. Das du hoffentlich nicht kennst.
Nein, das kenne ich tatsächlich nicht.
Na, da bin ich froh.
Warum bist du da froh?
da wärst du noch zu jung gewesen. Das war ein Porno-Kino in der Riemergasse.
Im ersten?
Im ersten Bezirk. Dort, wo heute das Borgium
ist. Ah, ich wollte gerade fragen. Das war ein Porno-Kino.
Es war ein Porno-Kino, aber nicht so ein schmieriges, wo es halt...
Wo Dornröschen und die Höschen gezeigt wurden?
Naja, ich glaube, das war kein Porno-Film. Das war halt...
Schmuddelfilm.
Schmuddelfilm, ja. Aber da bist du halt reingegangen.
Erotikfilme.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war nie drinnen, aber ich hab's. Also es war...
Man kannte es.
Das Rondelkino war ganz bekannt. Und das hat anscheinend aufgehört. Und diese Barbara Klein hat gefunden, dass das eigentlich für ein feministisches Theater ein guter Platz wäre.
Ja, stimmt auch.
Und man hat das besetzt, 10 Tage. Und das ist aber dann durch Verhandlungen eben, die Besetzung hat aufgehört. Und die Damen haben bekommen das ehemalige Kosmos-Kino am 7-Stern-Platz als Theater.
Sehr gut.
Barbara Klein ist in Pension inzwischen, aber...
Das Theater gibt es immer noch.
Das Theater gibt es immer noch.
Spannende Stücke und Aufführungen. Also Theater, Film, coole Sachen gibt es da im 7. Bezirk.
Cool, der coolste Bezirk.
Na, der 2. Naja.
Naja.
Coolste Bezirk.
Ja, mir gefällt der sehr gut.
Na, voll. Ich finde ihn auch total... Ja, ist einfach schön und lebendig und lustig. Es ist nicht so wahnsinnig viel Grün, aber...
Ja, überhaupt nicht.
Ja, dieser eine Park da, dieser kleine.
Wo?
An der, was ist das da? Westbahnstraße. Oder wie heißt denn das da? Vom 7-Stern-Platz runter.
Ja, da ist, am 7-Stern-Platz ist so eine kleine grüne Fläche, die man nochmal die als Beserl-Park bezeichnen könnte.
Ja, jedenfalls in diesem Park, da gibt es so ein Lokal am Eck zum Park und drinnen einen Spielplatz und ich habe gehört, dass Eltern die Kinder da halt spielen lassen und sich aus diesem Lokal immer mit Getränken versorgen lassen.
Aha.
Okay. Das dürfte das Ding dort sein.
Ja. Naja, gut.
Ich würde sagen, wir machen mal eine Pause im kleinen Park oder am 7-Sternen-Platz, trinken ein Getränk oder 2 und kündigen an, dass wir für die nächsten 2 Folgen eine kleine Pause machen und einen Spezialgast eingeladen haben aus aktuellem Anlass. Also die nächsten 2 Folgen sind keine Neubau folgen, aber dafür alte Musik folgen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.